Ein herzliches Willkommen Ihnen allen, liebe Hörerinnen und Hörer von Gabi Fröhlich hier zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Umweltschutz und ökologisches Gleichgewicht sind ein Top-Thema unserer Zeit. Gerade im Wahlkampf fehlt keine Ansprache ohne Klimawandel und Co. Offensichtlich ist uns inzwischen klar geworden, dass wir nicht straflos Raubbau bei unseren Mitgeschöpfen betreiben können, ohne ein sensibles Gleichgewicht zu stören oder vielleicht sogar zu zerstören. Aber im Umgang mit unserem Körper und dem Gleichgewicht zwischen Geist, Leib und Seele, da hinken wir dieser Erkenntnis, zumindest ist das mein Eindruck, hinterher. Bei der Empfängnisverhütung etwa setzen viele Frauen doch weiter auf Hormonprodukte, die ja tief in den Körper eingreifen. Und wer sich mit diesen Hormonprodukten nicht wohlfühlt, der greift doch dann wahrscheinlich eher zu mechanischen Barrieren. Natürliche Empfängnisregelung, eheliches Leben im Einklang mit der Schöpfung, das ist unser Thema heute hier in der Lebenshilfe, denn wir wollen uns anschauen, gerade diesen ganz sensiblen Bereich im menschlichen Körper, die Sexualität, die Fruchtbarkeit, das ist ja ganz tief verwurzelt, nicht nur in der Frau, sondern auch im Mann, ein ganz wesentlicher Teil von uns. Wir wollen uns fragen, wie wir da auch eben diesen Gedanken des Einklangs mit der Natur, des Miteinander Gehens von Natur und Körper, Geist, Seele, Beziehungen und so weiter, wie wir das in ein Gleichgewicht bringen können, vielleicht durch alte Erkenntnisse, die heute wieder neu bekannter geworden sind. Unser Gast ist die Beraterin und Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer, Frau Caroline Wehler aus Köln, die ich ganz herzlich hier bei uns im Studio Bonn begrüße. Herzlich willkommen.
Ja, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Wehler, Sie sind auch Referentin für die Theologie des Leibes. Also das ist ja auch der große theologische Wurf sozusagen zu dem Thema auch natürliche Empfängnisregelung. Das zeigt, das bettet das ein in ein Menschenbild, gezeichnet so von dem großen Papst Johannes Paul II. Sie sind eigentlich von Beruf Touristikkauffrau und verheiratet und Familienmutter. Ja. Als solche, ihre Kinder sind schon größer, habe ich gehört eben. Schauen wir jetzt erstmal kurz nochmal auf das Institut. Dr. Rötzer sagt vielleicht nicht jedem etwas. Wer war das? Vielleicht in ein paar Sätzen.
Ja, Dr. Rötzer war ein österreichischer Arzt und er war der Erste, der diese moderne Form der Empfängnisregelung, die symptothermale Methode, wissenschaftlich begründet hat. Und er ist als solcher auch in der medizinischen Fachliteratur als Urheber anerkannt. Er hat,
ich muss mal ganz kurz sagen, symptothermale Methode.
Symptothermale Methode heißt, dass wir zwei Standbeine haben. Wir messen die Aufwachtemperatur und beobachten Körpersymptome. Und diese beiden Symptome werden, diese beiden Standbeine brauchen wir für die Auswertung.
Die Auswertung, um zu gucken, wie die Fruchtbarkeit, wo die Frau in ihrem Fruchtbarkeitszyklus gerade steht.
Genau. Also wir können dann die beste fruchtbare Zeit im Zyklus feststellen und auch die sicher unfruchtbare Zeit. Also es funktioniert in beide Richtungen zum Anstreben und auch zum Vermeiden einer Schwangerschaft.
Und Dr. Rötzer hat das Ganze wie entdeckt?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Ich glaube, das sprengt den zeitlichen Rahmen, aber dazu empfehle ich ein sehr schönes Buch, was jetzt neu herausgegeben worden ist von seiner Tochter Elisabeth Rötzer. Das heißt, ein Arzt in der Verantwortung vor Gott. Da ist das genau beschrieben, kurz zusammengefasst, möchte ich sagen. Er hat aus eigenem Interesse gemerkt, dass es einen Weg braucht, um mit der gemeinsamen Fruchtbarkeit umzugehen, ohne gegen die religiösen Prinzipien, die er für sich für richtig erkannt hat, zu verstoßen. Und es hat ihn ein befreundeter Priester auf ein Thermometer aufmerksam gemacht, das für die Zyklusbeobachtung angepriesen wurde. Und das hat den Anstoß gegeben. Und er war ein großer Forschergeist. Also er hat immer weiter geforscht und mit Hilfe seiner Frau, die sehr offen war, also das begann in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und das war durchaus nicht selbstverständlich, dass eine Frau so von ihren Körperbeobachtungen gesprochen hat, aber seine Frau hat das eben gemacht und da können wir sehr dankbar sein, denn dadurch hat er immer neue Erkenntnisse gewonnen, immer weiter geforscht und heute haben wir eben diese höchst zuverlässige Methode der Empfängnisregelung.
Er hat da auch über die, wenn ich mich recht erinnere, über die europäischen Grenzen hinausgeschaut.
Okay. Genau. Er war weltweit tätig. Er ist also auf allen Kontinenten eingeladen worden zu Vorträgen, hat dort Menschen ausgebildet, die eben sein Wissen auch weitergegeben haben. Also er ist eine wirklich eine weltweite Kapazität.
Mhm. Gibt es denn diese, also er hat das ja wohl nicht ganz erfunden, wenn ich das richtig weiß, sind das auch Beobachtungen, die auch in früheren Zeiten oder auch bei Naturvölkern teilweise zum Einsatz kamen schon?
Ja, es gibt Bestandteile, die es bei Naturvölkern, also Erkenntnisse, die es bei den Naturvölkern schon gab, zum Beispiel zur Muttermundbeobachtung, dass man das auch tasten kann und daraus fruchtbare und unfruchtbare Zeiten ableiten kann. Es gab schon Erkenntnisse zur Temperaturmethode, zur alleinigen Temperaturmethode. Aber das Höchstmaß an Zuverlässigkeit haben wir eben erst erreicht, dadurch, dass er diese Erkenntnisse zusammengebracht hat und etwas ganz Neues, Eigenes daraus entwickelt hat.
Mhm. Gucken wir vielleicht mal kurz, wie funktioniert ganz im Groben, also genau, wenn man sich dann eher mit beschäftigen möchte, gibt es da viel Literatur zu, auch sehr ausführliche, es gibt Gruppen, Kurse und so weiter. Aber so mal in den Grundzügen, wie funktioniert die natürliche Empfängnisregelung? Wir sprechen nicht von Verhütung, sondern Sie sagten eben, es geht in beide Richtungen. Bei Kinderwunsch oder auch bei, wenn man Phasen, unfruchtbare Phasen wissen möchte, in beide Richtungen zielt es. Wie funktioniert es, ganz grob gesagt?
Ja, also da haben Sie jetzt was ganz Wichtiges angesprochen. Es ist nämlich nie Verhütung, die natürliche Empfängnisregelung. Kann keine Verhütung sein, weil Verhütung immer bedeutet, dass man in den Akt der sexuellen Hingabe irgendwie manipulativ eingreift, und zwar vor, während oder nach diesem Akt. Aber bei der natürlichen Empfängnisregelung lernen wir unseren Körper kennen und verstehen, und wir nutzen dieses Wissen und richten unser Verhalten danach aus. Und das ist etwas anderes. Ja, also es ist der Begriff natürliche Verhütung, den man oft hört, der ist eigentlich ein Widerspruch in sich. Wenn man mal sich das durchdenkt, ist das eigentlich ganz schnell klar. Ich schicke voraus, dass was ich hier heute sage, natürlich nicht ausreichen kann, um die Methode sicher anzuwenden. Ich gebe Ihnen nur einen Einblick, einfach um zu wissen, was muss die Frau, was muss das Paar tun, was muss man wissen, um das anwenden zu können. Bei der natürlichen Empfängnisregelung, ich habe es gesagt, es gibt zwei Standbeine. Das eine ist das Messen der morgendlichen Aufwachtemperatur. Also die Frau misst morgens vor dem Aufstehen am besten und am zuverlässigsten mit einem analogen Thermometer, so wie wir es viele von uns von früher als Fieberthermometer kennen, misst sie ihre Temperatur und notiert die in einer Tabelle. Und diese Temperaturpunkte lassen dann erkennen, dass es im Lauf des Zyklus eine Tieflage und eine Hochlage der Temperatur gibt. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man weiß, das ist ein gesunder Zyklus, der hat immer eine Tieflage und eine Hochlage. Und das Zweite, was wir machen, wir beobachten verschiedene Körpersymptome, und zwar in erster Linie ein Sekret, das aus dem Gebärmutterhals kommt und das zu bestimmten Zeiten im Zyklus äußerlich zu beobachten ist. Und dieses Sekret, wir sprechen von Zervixschleim, kann die Frau eben kategorisieren, nach bestimmten Kriterien beurteilen. Und das wird auch in die Tabelle eingetragen, und die Temperatur wird dann eben anhand von wenigen bestimmten Regeln in Abhängigkeit von der Schleimbeobachtung ausgewertet. Und damit können wir in der Hochlage der Temperatur dann die sicher unfruchtbare Zeit im Zyklus feststellen, die übrigens so sicher ist, dass in dieser Zeit wirklich keine Schwangerschaft eintreten kann, so dass wir am Institut sogar Paare begleiten können, die zum Beispiel aus medizinischen Gründen überhaupt nicht schwanger werden dürfen, also wo es um Leben und Tod geht. Und das könnten wir auf verantwortungsvolle Weise nur tun, weil wir eben wissen, dass die Methode so zuverlässig ist.
Also das war, ist, glaube ich, die erste Frage, die viele haben. Wie sicher ist das Ganze, wenn ich jetzt auf keinen Fall schwanger werden will? Ich meine, Sie machen, wie ich das richtig raushöre, auch schon mal ein Fragezeichen hinter dieser Haltung, dass man es komplett steuert. Aber es gibt Fälle, wo Sie sagen, da ist es so, dass wirklich auch eine Schwangerschaft vielleicht gefährlich sein könnte. Und da geht es dann wirklich darum, es sicher zu vermeiden. Und das geht.
Also nein, ich mache kein Fragezeichen hinter die Haltung. Es geht hier um verantwortete Elternschaft. Und verantwortete Elternschaft kann wirklich auch bedeuten, dass wir uns als Paar in einer Situation finden, wo eine Schwangerschaft momentan oder auf Dauer nicht verantwortbar ist. Und da ist es natürlich ein großes Geschenk, dass wir diese Kenntnisse haben können und uns darauf einstellen können, weil eben diese große Zuverlässigkeit gegeben ist. Und Sie haben jetzt gefragt nach dem Maß der Zuverlässigkeit. Im Prinzip bestimmt das Paar die Zuverlässigkeit selbst. Und das ist auch ein großes Plus, dass wir das an unsere Lebenssituation anpassen können, weil es kann ja Situationen geben, wo wir als Paar sagen, ja, wir wünschen uns schon noch ein Kind oder mehrere Kinder, aber vielleicht nicht sofort. So, wenn es jetzt doch so käme, dann wäre es aber kein Weltuntergang. Dann kann man die Regeln relativ großzügig auslegen. Es kann aber Situationen, wo wir als Paar sagen, im Moment gibt es die psychische Situation zum Beispiel der Mutter oder des Vaters nicht her oder die wirtschaftliche Situation, sodass wir eine weitere Schwangerschaft lieber hinauszögern oder vermeiden möchten. Nur als ein Beispiel. Es kann viele andere Gründe geben. Dann wissen wir um diese sicher unfruchtbare Zeit und das ist wirklich ein großes Geschenk, dass wir dann sagen können, ja, die ist uns ja auch vorgegeben. Die ist uns geschenkt, genauso wie die fruchtbare Zeit. Die Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Aber dieses Wissen, wie wir als Paar damit umgehen können, das ist einfach das, was es so wertvoll macht.
Es gibt ja Phasen im Leben einer Frau, vielleicht zum Beispiel gerade nach der Geburt eines Kindes. Also ich habe ein befreundetes Paar, die sind dann ziemlich schnell nach der Geburt eines Kindes wieder schwanger geworden oder sie ist schwanger geworden und hat dann hinterher gesagt, also sie ist jetzt schon so lange mit der natürlichen Empfängnisregelung dabei, aber das hat sie jetzt noch wirklich nicht erlebt, da hatte sie einfach nicht mit gerechnet. Ist das manchmal so, dass man dann einfach, wenn man so es gewöhnt ist, auch damit zu gehen, dann vielleicht so aus Erfahrungswerte so sammelt und dann sagt, so wird es auch immer weiterbleiben. Da ist es wahrscheinlich so, wenn ich das bei Ihnen richtig verstehe, dass man sich dann am Riemen reißen muss und doch einfach wirklich nochmal alle Werte sammeln muss und nicht einfach nur sagen muss, das ist jetzt 20 Mal so gut gegangen oder so gelaufen, das wird beim 21. Mal auch so laufen.
Genau so ist es. Also das ist so ein bisschen die, ich sage mal in Anführungszeichen, die Gefahr, wenn ein Paar sehr erfahren ist im Umgang mit der natürlichen Empfängnisregelung, dass wenn dann Sonderzeiten kommen, wie Stillzeit oder auch wenn die Frau in die Wechseljahre kommt, dass man dann einfach wieder ganz genau beobachten muss. Und wir haben auch besondere Regeln, besondere Vorgehensweisen für diese Zeiten, also für Stillzeit, für Wechseljahre, aber auch zum Beispiel für Frauen, die im Schichtdienst tätig sind. Also das sind alles keine Situationen, in denen wir sagen müssen, nein, dann funktioniert die natürliche Empfängnisregelung nicht. Doch, die funktioniert da sehr gut, aber man muss vielleicht andere Dinge beachten.
Sie haben gerade den Schichtdienst angesprochen. Gerade die Aufwachtemperatur schwankt ja auch leicht, je nachdem vielleicht wie lange man geschlafen hat, wann man genau aufsteht. Und also es ist ein Unterschied, ob ich nach einer 6-Stunden-Nacht morgens um 5:30 den Wecker stehen habe oder ob ich am Sonntagmorgen einfach bis 10 oder 11 ausschlafe, weil ich eben die ganze Woche über geschuftet habe und wenig geschlafen habe. Wie geht man damit um?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass die Zyklusaufzeichnungen die psychische und auch die physische Situation der Frau widerspiegeln. Und es gibt Situationen, auf die haben wir keinen Einfluss. Das könnte jetzt eben so eine berufliche Situation sein, dass man im Schichtdienst arbeitet. Dann versuchen wir, wie wir damit zurechtkommen können. Also es gibt wirklich spezielle Regeln, gerade für Frauen, die eben einen unregelmäßigen Schlafrhythmus haben, aber irgendwann schlafen sie ja dann doch. Und wir sagen, also man sollte mindestens 2 Stunden geruht haben, bevor man die Aufwachtemperatur misst. Das gilt ja zum Beispiel auch für Mütter von kleinen Kindern, die vielleicht mal nachts aufstehen müssen. Und es ist unterschiedlich, wie sensibel die einzelne Frau in ihrem Temperaturverlauf reagiert auf äußere Einflüsse. Also bei manchen Frauen ändert sich die Aufwachtemperatur sofort, sobald sie kürzer geschlafen haben oder später schlafen gegangen sind. Und andere haben einen ganz stabilen Zyklus, wo sich das nicht ändert. Wir können das aber in den Auswertungen alles berücksichtigen. Also es gibt da wirklich für alles eine Hilfe.
Die zweite Frage, die sich immer wieder stellt, ist, das ist ja nicht nur die Frau, die morgens nach dem Aufstehen einmal da den Griff zum Thermometer macht und sich beobachten muss. Das sind ja so kleine Momente, wo man schon auch investieren muss an Zeit, an Aufmerksamkeit. Das ist ja auch der Mann noch mit im Boot. Und ist es die Frage mal, ja, ich würde das schon gerne machen, aber mein Mann, der macht das bestimmt nicht mit.
Ja, das ist natürlich eine partnerschaftliche Sache. Also so heißt auch unser Lehrbuch Natürliche Empfängnisregelung, die symptothermale Methode, der partnerschaftliche Weg. Als Frau allein das zu machen, wenn man in der Ehe lebt, das funktioniert, kann nicht gut gehen. Aber man kann natürlich den Mann gut mit einbeziehen. Ich glaube, für die Männer ist es wichtig, dass sie wissen, das ist eine total wissenschaftlich basierte Methode. Also das ist nicht irgend so ein Hokuspokus, sondern das hat Hand und Fuß. Und deswegen ist es gut, wenn Männer das Buch auch lesen, wenn man es vielleicht gemeinsam liest oder wenn man gemeinsam einen Kurs besucht. Dann ist es sehr häufig so, dass die Männer sagen, ja, ist doch ganz klar, so und so und so wird ausgewertet, während die Frauen noch überlegen, habe ich das alles richtig gemacht, schaut sich der Mann die Tabelle an. Ich sage dann immer, Männer haben einen guten Blick für Kurven und das gilt auch für die Temperaturkurve. Die sehen oft mit einem Blick, wie auszuwerten ist. Und das kann einfach dann auch eine große Hilfe für die Frau sein, wenn sie weiß, sie wird da so unterstützt von ihrem Mann. Also das hat ein ganz großes partnerschaftliches Plus, wenn man das gemeinsam macht. Und der Mann kann auch die Aufzeichnungen führen. Also bei manchen Paaren ist es so, dass der Mann die Eintragungen in die Tabelle macht. Das muss man einfach schauen, wie das jetzt in der Paarsituation am besten passt. Aber wichtig ist natürlich, dass der Mann auch immer auf dem Laufenden ist. Also dass nicht nur die Frau weiß, bin ich jetzt in der fruchtbaren oder in der unfruchtbaren Zeit. Und man bleibt natürlich im Gespräch, also man muss sozusagen im Gespräch bleiben, weil zunächst mal muss man sich ja über die Ziele klar sein, was wollen wir überhaupt, streben wir eine Schwangerschaft an, wollen wir eine Schwangerschaft vermeiden, haben wir ernsthafte Gründe, was sind denn unsere Gründe, sehen wir das beide gleich, das muss ja auch nicht immer so sein, dann auch die Frage, wenn wir jetzt in der Situation sind, dass eine Schwangerschaft vermieden werden soll, wie gehen wir denn mit der fruchtbaren Zeit um? Also die ja dann eine Zeit der Enthaltsamkeit bedeutet. Wie gestalten wir unsere Ehe? Also es ist überhaupt so, wenn wir natürlich Empfängnisregelung leben, dann nehmen wir in vielen Dingen das Heft viel mehr in die Hand. Also wir lassen vieles einfach nicht so laufen, sondern fassen bewusstere Entscheidungen, auch wie wir unseren Alltag in der Ehe gestalten. Das ist nicht so, dass wir fremdbestimmt sind. Im Gegenteil, wir sind eigentlich viel mehr selbstbestimmt als Paar.
Weil ein bewussterer Umgang damit ist und weil beide einbezogen sind wirklich in die.
Genau, weil wir eben viel mehr sehen. Wir haben Vorgaben unseres Körpers. Also in dem Fall gibt der weibliche Zyklus die Vorgaben. Aber der Mann trägt ja auch seinen Teil dazu bei. Also wir sind ja nur als Paar gemeinsam fruchtbar. Und der Mann ist täglich fruchtbar. Also die Frau bringt ja die unfruchtbaren Zeiten mit in die Ehe. Und wir sind uns im Klaren darüber, dass unser Verhalten Folgen hat. Und dass wir einfach verantwortungsbewusst mit der Sexualität umgehen.
Um mal so ein bisschen Überblick zu haben, ich weiß nicht, ich meine, die Zyklen der Frauen sind natürlich unterschiedlich, manche sind kürzer, manche sind viel länger. Wie viel fruchtbare und unfruchtbare Zeit ist denn ungefähr in einem Zyklus?
Ja, Also das kann man nicht so generell sagen, weil das von der Zykluslänge auch ein bisschen abhängt und von verschiedenen anderen Faktoren. Wichtig ist erstmal zu wissen, die Zykluslänge allein hat überhaupt keine Aussagekraft. Entscheidend ist, dass wir eben einen biphasischen Zyklus haben, also wie ich eben schon gesagt habe, die Tieflage und die Hochlage, daran erkennt man einen gesunden Zyklus. Es kann ein gesunder Zyklus 24 Tage haben, aber auch 32. Also verabschieden Sie sich von der Mehr des normalen 28-Tage-Zyklus. Den kann es auch geben, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Ist es so, dass je mehr Erfahrung die Frau gesammelt hat, desto enger kann sie die fruchtbare Zeit eingrenzen. Von daher ist es auch sehr gut, wenn man schon als junge Frau beginnt, Zyklusaufzeichnungen zu machen, auch als Mädchen, weil man seinen Körper gut kennenlernt und dann einfach schon einen Erfahrungsschatz hat, auf den man wirklich zurückgreifen kann. Und der hilft, gut und sicher auszuwerten. Man kann jetzt mal so grob über den Daumen gepeilt sagen. Nehmen wir mal einen 30-Tage-Zyklus. Zu Beginn des Zyklus können wir keine sicher unfruchtbare Zeit im Sinne von 100% herausfinden. Aber wir haben für die ersten Zyklustage immer noch die Zuverlässigkeit der Pille. Das muss man einfach mal wissen. Und bei der Pille gibt es eine Restwahrscheinlichkeit, dass doch eine Schwangerschaft eintritt an jedem Tag des Zyklus. Ja. Dann kommt die mögliche fruchtbare Zeit. Die erfahrene Frau kann die eingrenzen auf 8 Tage. Ja. Und die wird dann wieder gefolgt von der sicher unfruchtbaren Zeit in der Temperaturhochlage, die so 10, 12 Tage dauern kann. Ich sage das jetzt mal so über den Daumen gepeilt. Das ist wirklich sehr individuell. Ja?
Also ungefähr grob 2/3 zu 1/3 ungefähr von einem Zyklus sind. Mhm. 2/3 unfruchtbar eher und 1/3 fruchtbar.
Tatsächlich ungefähr. Sind die fruchtbaren, die Tage, wo es wirklich zu einer Schwangerschaft kommen kann, natürlich noch weniger. Aber genauer können wir es nicht eingrenzen.
Mhm. Wie ist das, wenn ein Zyklus sehr kurz ist, dann werden die unsicheren Zeiten ja häufiger, weil die sicher unfruchtbare Zeit wird ja bei einem kürzeren Zyklus weniger in aller Regel. Und
das stimmt nicht ganz. Also was wohl ist, bei einem kürzeren Zyklus gibt es weniger unfruchtbare Tage am Zyklusbeginn. Die Temperaturhochlage ist relativ konstant, also unterschiedliche Zykluslängen ergeben sich aus der ersten Zyklusphase. Das heißt, die sicher unfruchtbare Zeit kommt bei Frauen mit kurzen Zyklen auch öfter wieder. Mhm. Also eine Ärztin, die mich mit ausgebildet hat immer gesagt, beim lieben Gott geht's ganz gerecht zu.
Wir haben immer gesprochen über mein Mann, meine Frau. Begleiten Sie da nur verheiratete Paare?
Nein, wir sind offen für alle Paare. Es ist auch so, natürliche Empfängnisregelung ist nicht nur eine Lebensweise für super fromme Menschen. Es ist eine natürliche, eine menschliche Lebensweise, ein menschengemäßer Umgang mit der Fruchtbarkeit. Und dieser Weg steht allen Menschen offen. Also wir beraten alle Paare, die zu uns kommen. Manchmal sind es auch Frauen allein. Ich kann aber erleben, dass manche Menschen sich dem Glauben annähern über diese Lebensweise. Also das ist ein Phänomen, was ich schon häufiger beobachtet habe.
Gucken wir noch auf die jungen Leute. Da sind, glaube ich, die Hormone nochmal ganz anders unterwegs und große Verliebtheit vielleicht und so. Kann man junge Menschen davon überzeugen, diese Methode zu wählen und nicht das, was für einen jungen Menschen einfach greifbar ist, zu sagen, okay, ich nehme dann Produkt und dann können wir miteinander intim werden, einfach wann wir wollen, wann es uns überkommt, wann wir Lust haben.
Also zunächst mal hat es einen sehr großen Wert, wenn man die Möglichkeiten der natürlichen Empfängnisregelung sehr früh kennenlernt. Und zwar gerade für junge Mädchen, wenn sie lernen, ihren Körper zu beobachten, da geht es ja zunächst mal nicht um Empfängnisregelung, sondern da geht es um Kennenlernen der Körpervorgänge und auch um eine Wertschätzung. Und ich beobachte immer wieder, wie es ja die Freude am Frausein stärkt, wenn man sich gut auskennt, wenn man weiß, was im Körper abläuft, man fühlt sich nicht so ausgeliefert und man freut sich über das, was man beobachten kann. Man gewinnt so einen Zugang, einen positiven Zugang zur Schönheit der Schöpfung, die sich im eigenen Körper manifestiert. Und auch für junge Männer ist das interessant, weil sie Frauen viel besser verstehen können. Und es ist super, wenn die in dem Alter da schon zu Experten werden. Und wir können davon ausgehen, dass diese Menschen anders mit ihrem eigenen Körper, aber auch mit dem anderen Geschlecht umgehen werden. Und ich möchte auch sagen, wir propagieren das natürlich nicht als Lebensweise für jugendliche Paare. Das halte ich für schwierig und das ist auch nicht das Ziel, was wir erreichen wollen. Eigentlich ist zu beobachten, dass wenn Jugendliche dieses Wissen haben, dass sie viel verantwortungsbewusster miteinander umgehen und sexuelle Aktivität eigentlich hinauszögern.
Es kann ja aber auch für ein Paar, das verheiratet ist, sein, dass gesagt wird, ja, so eine Methode, wo man so nach Kalender Sex hat, mal platt ausgedrückt, das ist völlig lustfeindlich. Eigentlich haben wir jetzt gerade den Abend, der romantisch ist und dann geht's wieder gerade nicht. Und dann beim nächsten Mal, wo meine Frau eben, weil wir jetzt gerade eben kein weiteres Kind wollen, wenn meine Frau dann eben es möglich wäre, da bin ich gerade auf Dienstreise. Also wird manchmal werden, kann ich mir vorstellen, schon auch Opfer gefordert, wenn man das tun, wenn genau. man diese Methode wählt.
Also es ist durchaus so, dass das herausfordernd sein kann. Das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Also es geht hier nicht darum, das alles nur ganz rosig darzustellen. Zunächst mal die Frage der Romantik. Also Romantik fällt ja nicht unbedingt vom Himmel. Manchmal vielleicht, aber im Wesentlichen ist es so, dass wir Romantik schaffen, also dass wir sie gestalten. Und ich habe vorhin schon gesagt, es erfordert einfach eine bewusstere Gestaltung der Partnerschaft. Also die Frage, wie gehen wir miteinander um oder welche Interessen pflegen wir vielleicht in der Zeit der Enthaltsamkeit? Vielleicht machen wir dann auch Dinge, die jeder mal gern für sich allein macht oder wir pflegen eben Gemeinsamkeiten, die nicht in zu starke intime Zärtlichkeiten führen. Also wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir es uns da gegenseitig nicht schwer machen. Aber das Wichtige ist ja, dass wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Das schützt nicht unbedingt davor, dass es Situationen gibt, wo es ein großes Opfer bedeutet, eben nicht die sexuelle Vereinigung leben zu können. Und mir hat mal ein Priester den Rat gegeben, das dann wirklich auch als Opfer zu sehen und das aufzuopfern. Das ist jetzt natürlich nur ein Tipp für diejenigen, die auch religiös leben, dass man sagt, ja, wir opfern das jetzt, diesen Verzicht auf, zum Beispiel für die Ehen unserer Kinder oder wir solidarisieren uns mit Menschen, die bewusst zölibatär leben, die ja auch in schwierige Situationen kommen können, dass wir einfach sagen, dieses Opfer, das schenken wir dir jetzt. Ja? Mhm. Und so kann dann auch wieder was Neues und was Größeres draus erwachsen.
Kann es denn auch sein, dass einem diese Entscheidung auch hilft, Zärtlichkeit auch mal anders zu leben oder einfach auch Romantik mal anders zu erleben? Also, dass man... Ich glaube, es kann ja sein, dass bei Paaren dann wie so eine Routine dann reinkommt. Nicht, dass man halt zärtlich wird und dann landet es 100% dann hinterher im Bett.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar gerade Frauen manchmal dankbar sind, dass auch noch andere Facetten einfach mehr Gewicht bekommen von Zärtlichkeit, von Körperlichkeit,
das
von
ist
Nähe.
So, das ist wirklich eine Schule der Zärtlichkeit. Vor allem für die Männer. Aber es ist nicht so, dass der Verzicht auf die sexuelle Vereinigung nicht auch für die Frau schwer sein kann. Man lernt einfach anders miteinander umzugehen. Also ich sage jetzt mal, man lernt hormonunabhängig miteinander zärtlich zu sein. Das ist im Übrigen auch ein großes Plus für Paare, die das gelernt haben, die Sexualität genießen können, auch nach den Wechseljahren der Frau. Weil wenn wir jetzt nur zyklusgesteuert sind und hormongesteuert sind, dann würde das ja irgendwann auch wegfallen. Ja, also Sexualität auch nach der Menopause.
Vielleicht noch ein letztes Thema kurz, bevor ich unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit geben möchte, sich an dieser Sendung zu beteiligen. Es gibt ja inzwischen, die Technik hat große Fortschritte gemacht. Sie haben gerade eben gesagt, das gute alte Fieberthermometer ist immer noch das, was wir empfehlen. Es gibt, soweit ich weiß, aber auch schon Messcomputer. Es gibt die Frage, kann man den Hormongehalt im Urin messen und so weiter. Bietet da nicht die moderne medizinische Technik, könnte ich jetzt mal sagen, Möglichkeiten, da noch genauer zu werden oder das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten als das Aufzeichnen von Kurven mit Stift und Papier und das Messen der Temperatur mit einem analogen Thermometer?
Ja, es gibt natürlich viele modernere Möglichkeiten. Die Frage ist nur, ob sie uns ein höheres Maß an Zuverlässigkeit bieten. Und in Bezug auf die Thermometerfrage ist es einfach so, dass das hängt ein bisschen vom Temperaturverlauf der Frau ab. Manche Frauen kommen mit digitalen Thermometern zurecht. Bei anderen kommen zackige Kurven heraus, die einfach nicht auswertbar sind. Grundsätzlich ist aber zu sagen, wenn ich ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit brauche, dann darf ich nur das analoge Thermometer verwenden. Wir haben jetzt gerade auf unserem letzten Kongress einen Vortrag gehört von einer Professorin, die im Bereich der Messtechnik forscht und die uns das nochmal genau dargelegt hat. Also keine digitale Messmethode bietet die Zuverlässigkeit eines analogen Thermometers. Und auch da wieder muss ich sagen, da hat eben das Paar die Zuverlässigkeit selbst in der Hand. Wenn ich das als zu mühsam empfinde, mit dem analogen Thermometer
zu
messen.
Weil man ein bisschen länger warten muss, bis das Ergebnis
da ist. Man muss ein bisschen länger warten, aber eigentlich ist es kein großer Unterschied. Ja. Ja, dann muss ich eben in Kauf nehmen, dass ich weniger Zuverlässigkeit habe und muss abwägen, ob es das ist. Und was es natürlich auch gibt, es gibt Apps. Der Markt ist überschwemmt von Apps und ich warne sehr davor. Ich kann eigentlich nur eine App empfehlen und das ist die App InaCycle. Die arbeitet nach der Methodik der NER nach Rötzer.
Können Sie kurz das nochmal sagen, das Wort?
InaCycle, I-N-E-R und Cycle, das englische Wort für Zyklus, findet man in den gängigen Stores und wird bestimmt auch nochmal in den Sendungshinweisen verlinkt. Mhm. Die meisten Apps bieten eine wilde Mischung aus zusammengewürfeltem Wissen. Da will ich jetzt gar nicht als gesammelten Zykluswissen, da würde ich mich nie drauf verlassen. Aber die App InaCycle kann ich empfehlen. Allerdings sage ich auch dazu, sie erfordert trotzdem, dass man die Methodik genau kennt, denn man wertet immer noch selbst aus. Also sie gibt Auswertungshilfen, aber sie übernimmt die Auswertung nicht. Die Situation kann ja sehr unterschiedlich sein, wie wir auswerten möchten und wir müssen das immer selbst in der Hand behalten. Dann ist uns auch klar, dass wir die Verantwortung haben und nicht ein Gerät.
Die natürliche Empfängnisregelung, eheliches Leben im Einklang mit der Schöpfung ist unser Thema hier in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Mein Gast ist Caroline Wehler vom Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer. Sie arbeitet in Köln und ist mein Gast hier im Studio bei Bonn. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können gerne anrufen unter der Hörernummer 089-517-008. 008. Ihre Fragen und auch vielleicht Ihre persönlichen Erfahrungen sind uns herzlich willkommen unter der Hörernummer 089-517-008-008. Wir freuen uns, wenn wir dann nach einer Musik mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist natürliche Empfängnisregelung, familieneheliches Leben und Familienplanung im Einklang mit der Schöpfung. Caroline Wehler aus Köln ist mein Gast. Sie ist Referentin am Institut für natürliche Empfängnisregelung, Professor Dr. Rötzer. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben zum Thema natürliche Empfängnisregelung, dann haben Sie hier eine erfahrene Fachfrau sitzen. Sie können gerne anrufen unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008. Frau Wehler, wenn man junge Leute vor sich hat, die sagen, ja, es ist schön natürlich, da sich kennenzulernen und da so einzusteigen, das klingt irgendwie schon gut, aber auf der anderen Seite steht das andere, das hat man so, man schluckt jeden Morgen eine kleine Pille und dann hat man das Thema so ein bisschen aus dem Kopf. Was würden Sie einer Mutter raten, die da vielleicht mit ihrer Tochter oder ihrem Sohn drüber sprechen möchte und die da eben vor der Frage steht, es ist so üblich geworden, die künstliche Verhütung von Fruchtbarkeit und so, wie sage ich es dem Kind? Was spricht denn gegen die künstliche Empfängnisverhütung?
Gut, das ist jetzt natürlich eigentlich ein ganz großes Fass, was wir da aufmachen. Also zunächst mal, es gibt keine Verhütungsmethode ohne Nebenwirkungen. Und gerade die hormonelle Verhütung hat potenziell sehr schwere Nebenwirkungen. Auch vieles, was man vielleicht erst nach einer Weile merkt. Aber das sind jetzt einfach mal so die körperlichen Geschichten. Die Frage ist natürlich auch, ist jetzt überhaupt schon der richtige Zeitpunkt für Sex? Also was möchte ich damit bezwecken? Wir haben ja auch getitelt eheliches Leben im Einklang mit der Schöpfung. Also natürliche Empfängnisregelung ist, so wie ich es sehe, wie wir es im Institut für natürliche Empfängnisregelung sehen, in erster Linie eine eheliche Lebensweise. Grundsätzlich, wenn ich mit meiner Tochter sprechen würde, dann würde ich die Erkenntnisse aus der Theologie des Leibes mit reinbringen und zwar möglichst wenig theologisch argumentieren. Wir sehen einfach, dass wir als Menschen, wir sind Person und Körper und Seele sind aufs Engste miteinander verknüpft. Alles, was wir mit dem Körper tun, berührt auch die Seele. Und wir können davon ausgehen, wenn wir den Körper steril machen, wenn wir den Körper unfruchtbar machen, dann machen wir auch das, was wir mit unserer Seele ausdrücken wollen, in irgendeiner Form steril. Also das, was die sexuelle Hingabe eigentlich ist, nämlich ganz Hingabe. Ich verschenke mich ganz an dich und ich nehme dich ganz an. Das wird verhindert. Also da werden irgendwie Barrieren aufgebaut. Das sind Barrieren, die man nicht sieht, aber die werden die liebende Beziehung beeinträchtigen. Das spürt man vielleicht nicht sofort, aber das wird kommen. Und vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum wir heute, wo doch eigentlich, sollte man sagen, weil es steht der Verhütung jedem zur Verfügung, da müssten die Beziehungen doch alle total glücklich sein. Sie können jederzeit Sex haben, es ist alles möglich und trotzdem gehen so viele Beziehungen auseinander und hat vielleicht die Empfängnisverhütung auch so ein bisschen Einfluss drauf genommen.
Wenn Sie so beobachten bei den Paaren, die Sie begleiten, wenn die sich darauf einlassen, also umschwenken von künstlicher Empfängnisverhütung hin zu natürlicher Empfängnisregelung, was Sie da so sehen und hören, hat das irgendwie einen Einfluss auch auf das Gesamte der Partnerschaft?
Ja, ganz stark. Also mir fällt jetzt gerade noch ein, eine Frau, die mir mal gesagt hat, sie hat die Pille genommen und ihr Mann hat gesagt, du hast dich so verändert, setz die bitte wieder ab. Also das war ein sehr aufmerksamer Mann, das ist natürlich besonders schön. Ja, aber die positiven...
Was könnten das für Veränderungen sein?
Ja, einfach, dass man sich viel mehr wertschätzt, dass man, ja, was ich eben gesagt habe in Bezug auf die Jugendlichen, dieses Erklären, diese Ganzhingabe.
Ich meinte auch, wenn man zum Beispiel die Pille nimmt, was könnte dieser Mann beobachtet
was
haben?
Was er beobachtet hat. Der hat Persönlichkeitsveränderungen
schon
beobachtet. Mhm. Ja, der hat gesagt, du bist ganz anders im Umgang mit mir. Es ist ja auch bekannt, eine bekannte Nebenwirkung, dass die Pille, die beziehungsweise jede hormonelle Verhütung, die Libido senkt. Das heißt, theoretisch wäre Sex jederzeit möglich, aber die Frauen mögen gar nicht mehr. Mhm. Ja, umgedreht, die positiven Begleiterscheinungen der natürlichen Empfängnisregelung, ja, es entsteht ja so ein Spannungsbogen in der Partnerschaft, also der Spannungsbogen zwischen Enthaltsamkeit aus Liebe und Hingabe aus Liebe, weil wir entscheiden uns ja auch für die Enthaltsamkeit aus Liebe zueinander und nicht, weil wir uns gerade nicht so mögen. Und dieses wieder neu sich aufeinander freuen, was machen wir jetzt? Nehmen wir uns was Schönes vor, machen uns einen schönen Abend zusammen. Also dieses Prickeln, es bleibt so eine Spannung aufrechterhalten. Und eine gute Bekannte hat mir mal erzählt, dass ihr Vater ihr das als Jugendliche so erklärt hat: Schau, deine Mutter und ich, wir erleben in jedem Zyklus die Zeit der Verlobung, die Hochzeitsnacht und die Flitterwochen. Ein bisschen so ist es. Oder kann es zumindest sein. Und viele Frauen fühlen sich auch einfach in ihrem Frausein so wertgeschätzt und sind dankbar, dass ihr Mann eben mit ihnen diesen Weg geht. Und daraus erwächst einfach auch eine viel größere gegenseitige Anziehung. Und was natürlich schon auch was Besonderes ist, wenn wir als Paar wissen, wenn wir heute zusammenkommen, kann ein neuer Mensch entstehen, dann, ich möchte sagen, dann dringen wir in andere Dimensionen ein, weil wir uns unseres Mitschöpferseins so bewusst werden. Also ich meine das nicht anmaßend, sondern ich meine das in großer Dankbarkeit. Ja.
Das heißt, so man erlebt Sexualität anders, wenn man weiß, das ist jetzt eine Phase, in der kann aus dieser liebenden Begegnung ein neuer Mensch entstehen.
Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Und ich denke einfach überhaupt, dass mit der natürlichen Empfängnisregelung es möglich wird, eben Sexualität so zu leben, wie sie vom Schöpfer vorgesehen ist. Also in ihrer ganzen Tiefe. Ja.
Vielleicht können Sie da auch nochmal den Bogen schlagen zur Theologie des Leibes. Wie steht diese natürliche Empfängnisregelung in Beziehung zur Theologie des Leibes von der großen Lehre von Papst Johannes Paul II. Über den Menschen als Mann und Frau? Sie sind ja auch in dem Bereich ausgebildet. Wie würden Sie sagen, bettet sich das in diesen großen Wurf vom Menschen ein?
Ja, also kurz gefasst könnte man sagen, die natürliche Empfängnisregelung ist eine Facette, eine Möglichkeit, wie wir die Theologie des Leibes praktisch leben können, also wie wir sie praktisch anwenden können als Ehepaar. Wir respektieren unseren Leib so, wie er vorgegeben ist, und wir nehmen die Sexualität als das große Geschenk für unsere Ehe eben an, so wie sie uns vom Schöpfer geschenkt ist.
Also die das praktische Umsetzen, vielleicht sagen, geben Sie nochmal Grundzüge von der Theologie des Leibes, damit wir verstehen, was Sie damit meinen.
Ja, das ist immer die große Schwierigkeit, Theologie des Leibes ganz kurz zusammenzufassen. Aber im Prinzip könnte man sagen, Liebe ist Hingabe. Also dem anderen zum Geschenk werden. Theologie des Leibes will ja von der Begrifflichkeit her sagen, dass wir in unserem Leib und im Leib des Mitmenschen etwas von Gott erkennen können. Also Gott hat sich als unser Urbild in unseren Körper eingeschrieben, und wir können ihn erkennen, wenn wir uns selbst und ja auch unser Gegenüber genauer betrachten. Ja, und ich möchte jetzt sagen, wo machen wir das intensiver als in der natürlichen Empfängnisregelung? Also das ist natürlich ein Weg, um wirklich die Schönheit der Schöpfung zu erkennen und dann auch danach zu leben. Also wir erkennen die Handschrift Gottes in unserem Körper, und wir versuchen eben, uns nach seinen Vorgaben auszurichten. also mit ihm den Weg der Ehe zu gehen.
Die natürliche Empfängnisregelung ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Es geht um dieses eheliche Leben im Einklang mit der Schöpfung. Wir sehen, dass das auch weit mehr ist als eine Methode. Also wenn man hört so symptothermale Methode, dann klingt das wie so eine Methode, wie es viele Methoden gibt. Aber das ist ja sehr viel mehr, Frau Wehler, was wir da von Ihnen hören, dass reicht ja in die Tiefen auch des Menschseins, der Paarbeziehung hinein, der Gottesebenbildlichkeit und so weiter. Ich denke, es gibt bestimmt die eine oder andere Frage, die vielleicht jemandem noch auf dem Herzen liegen kann. Sie können gerne anrufen, vielleicht auch zu der Frage, wie kann man die Kinder davon überzeugen oder wie kann man es jemandem schmackhaft machen, der das bis jetzt noch nicht so entdeckt hat. Sie können mit Frau Wehler reden. Sie hat ganz viel Erfahrung auf dem Gebiet. 089-517-008-008 ist die Nummer, 089-517-008-008. Wir hören jetzt eine Musik und dann geht's weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema natürliche Empfängnisregelung. Wir schauen über das eheliche Leben im Einklang mit der Schöpfung. 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie direkt mit unserer Referentin Caroline Wehler sprechen können, die in Köln Expertin ist für die natürliche Empfängnisregelung. Frau Allwörden ruft uns aus Lampertheim an. Frau Allwörden, guten Morgen. Wo liegt Lampertheim?
Hallo. Ja, zwischen Mannheim und Frankfurt so ungefähr.
Dann haben wir es einsortiert. Ja. Grüße Sie. Ja.
Ja, hallo.
Haben Sie eine Frage?
Nein, also so ein bisschen schon. Ich habe so ein bisschen, also ich hader so ein bisschen wegen der Humane Vitae, weil ich finde das irgendwie, ich finde das ganz schwierig mit der Gewissensbildung. Das ist ja auch die Entscheidung zu treffen, bin ich jetzt offen für das Leben oder habe ich jetzt das Recht zu sagen, ich nehme jetzt eine Pause. Und man hat ja auch diese Tendenz, sage ich mal, dem Leib oder dem Kreuz aus dem Weg zu gehen, so ein bisschen. Und ja, natürlich, man trifft die Entscheidung zusammen mit dem Partner, aber ich denke irgendwie, dass es da ganz wichtig ist, sich da auch Hilfe zu holen, weil aus meiner Erfahrung, die ich gemacht habe, eben schnell auch mal, wenn jetzt schon ein paar Kinder da sind, zu sagen, so jetzt ist Schluss. Da kann dann eben auch mal, sage ich mal, eine falsche Entscheidung getroffen werden. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, ich ahne es, glaube ich, Frau Emmerden, vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, was der Hinweis auf Humane Vitae in dem Zusammenhang für Sie bedeutet. Also die Enzyklika von Papst Paul dem VI., wo man sehr reduziert auf die Pillenenzyklika,
ja,
genau. Also da ging es um dass der Papst damals die künstliche Empfängnisverhütung abgelehnt hat.
Ja, es ist ja auch jetzt schon, also ist schon lange her, dass ich gelesen habe, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, warnt er davor, diese Entscheidung eben zu treffen aus finanziellen Gründen oder aus Gründen, wenn man jetzt sich, sage ich mal, schwach fühlt oder so. Also es ist wirklich, da gehört ja eine ganz große Gewissensbildung dazu, diese Entscheidung für das Leben jetzt zu treffen. Ob ich jetzt offen bin dafür oder nicht. Und das ist die Frage ist, wird bei solchen Kursen auch darauf hingewiesen, dass da eben auch eine Gefahr sein kann, jetzt zu sagen, ich nutze die einfach, ohne dass diese Gewissensentscheidung da auch irgendwie, die muss ja auch irgendwie gebildet oder unterstützt werden oder eine Hilfe gegeben werden, zu sehen, aus katholischer Sicht jetzt mal.
Frau Emmerden, ich würde die Frage jetzt gerne an Frau Wehler weitergeben. Sie nickt schon, also sie hat, glaube ich, ihre Frage verstanden.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich habe sie richtig verstanden.
Ja, ich fand es schwierig, auch gerade zu formulieren.
Humane Vitae spricht von gerechten Gründen.
Ja.
Und es ist wirklich wichtig, dass man sein Gewissen prüft. Also die Methode an sich ist ja so zuverlässig, dass man sie ich sage jetzt mal, theoretisch auch in einer Verhütungsmentalität leben könnte. Ja? Also Verhütungsmentalität meine ich eben, dass man sich diese Frage nicht mehr stellt, sind wir überhaupt noch offen?
Ja.
Aber zunächst mal ist es ja so, mit der natürlichen Empfängnisregelung trifft man schon mal keine endgültige Entscheidung, sondern man stellt sich die Frage praktisch in jedem Zyklus ja wieder neu. Man wird ja immer wieder dran erinnert. Das ist schon mal ein großes Plus, dass man dadurch einfach die Offenheit wahren kann. Aber es ist natürlich erforderlich, dass man auch diese innere, diese geistige Offenheit hat. Also auf der einen Seite, es gibt gerechte Gründe, die eben dafür sprechen, eine Schwangerschaft im Moment oder auf Dauer zu vermeiden. Aber die Frage eben, liegen solche Gründe auch wirklich bei uns jetzt konkret vor.
Genau.
Und das Schöne ist, dass wir mit der natürlichen Empfängnisregelung in diesem inneren Zirkel bleiben, also als Ehepaar vor dem Angesicht Gottes uns diese Frage stellen. Das macht man natürlich im Gebet, im Gespräch und versucht so, sich immer wieder neu der richtigen Antwort zu nähern.
Mhm. Ja, genau.
Das ist, aber ich denke auch, die Kirche tut sehr gut daran, diese Entscheidung in diesem Zirkel zu belassen, also in diesem Dreierbund, das Ehepaar vor dem Angesicht Gottes. Es ist gut, wenn das in einer geistlichen Begleitung auch angesprochen wird oder in der Katechese auch angesprochen wird. Also bin ich sehr, 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 sehr dafür, ja. Aber die Entscheidung liegt beim Ehepaar vor dem Angesicht Gottes.
Ja, okay. Ja.
Aber es ist natürlich wirklich, wir müssen uns die Frage stellen, es ist der einzige Grund, dass wir uns dann vielleicht einen Urlaub weniger leisten können oder dass wir gucken müssen, wie es dann mit dem Auto passt oder ja, oder weil alle anderen nicht mehr Kinder haben, also das wäre natürlich zu wenig, ist jetzt ein bisschen platt ausgedrückt, aber Sie wissen, was ich meine.
Genau, ja, ja. Ja.
Frau von Eiwerden, vielen Dank für Ihre Frage.
Ja, danke.
Ist sie zufriedenstellend beantwortet?
Ja, ich denke schon. Also meine Frage wäre noch, ob das bei den Kursen eben auch angesprochen wird. Oder
ob das bei den Kursen angesprochen wird. Also es kommt drauf an, in welcher Form die Kurse stattfinden. Also es wird auf jeden Fall thematisiert, dass es gut und sinnvoll ist, sich diese Frage zu stellen und dass wir zur Großzügigkeit aufgerufen sind. Ich unterrichte auch teilweise im Priesterseminar. Mhm. Und diese Frage wird mir dann schon oft gestellt, ist es nicht doch eine Verhütungsmethode oder wie wie verhindert man das, dass man doch in eine Verhütungsmentalität hineinrutscht?
Genau.
Und ja, das verhindert man eben, indem man sich dieser Frage bewusst stellt und auch im Gebet bleibt und sich auch des Geschenks und unserer Aufgabe als Eheleute bewusst wird. Und wir versprechen das ja auch im Eheversprechen, dass wir die Kinder annehmen, die Gott uns schenken möchte. Also das heißt, wir müssen uns auch die Frage stellen, lieber Gott, wie viele Kinder möchtest du uns denn schenken? Und es kann durchaus sein, dass man sich, also ich kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, wir haben uns schon mal in unserer Ehe in der Situation befunden, dass wir gedacht haben, wir hätten jetzt unser Limit erreicht, aber ein paar Jahre später ist uns dann doch klar geworden, dass bei uns noch Platz ist für Kinder. Also das meine ich mit dieser Offenheit. Mhm. Ja.
Okay.
Dankeschön, Frau Eiwerden, für Ihren Anruf.
Ja.
Alles Gute Ihnen, Gottes Segen. Dann hören wir als nächste Frau Maria aus Freiburg. Grüß Sie, guten Tag.
Guten Tag, hallo. Ich habe eine Frage wegen der, also nicht natürlichen Verhütung, sondern ich habe oder ich höre öfters Vorträge von einem bestimmten Priester an und er warnt die Frauen vor Pille, vor der Verhütung. Und zwar sagt er, dass wenn man die Pille nimmt, regelmäßig Abtreibungen passieren, ohne dass die Frauen das wissen. Meines Wissens nach verhindert die Pille den Eisprung. So habe ich es mal gelernt und ging auch davon aus. Klar, die Pille danach macht eine Abtreibung, das ist mir klar. Aber wenn man ganz normal Pille nimmt als Verhütung, passieren da Abtreibungen? Stimmt das so, wie er das sagt? Das hat mich sehr irritiert.
Ja, also diese Aussage hört sich natürlich zunächst hart an. Ich möchte die mal beleuchten. Die hormonelle Verhütung basiert auf vier Wirkfaktoren. Die erste gewünschte Wirkung ist natürlich, dass der Eisprung unterdrückt wird, indem dem Körper praktisch eine permanente Schwangerschaft vorgetäuscht wird und dann kommt es nicht zu einem erneuten Eisprung. Die zweite Wirkung ist, dass der Gebärmutterhals durch einen Schleimpfropf verschlossen bleiben soll. Dadurch können keine Samenzellen aufsteigen und es kann auch nicht zu einer Befruchtung kommen. Das sind die zwei, sage ich jetzt mal, diesbezüglich erstmal unkritischen Wirkfaktoren. Dann kommt aber als dritter Faktor hinzu der sogenannte Tubenfaktor. Tuben sind die Eileiter und der Tubenfaktor verhindert die Beweglichkeit der Eileiter oder behindert die Beweglichkeit der Eileiter und verhindert den zeitgerechten Transport der befruchteten Eizelle in die Gebärmutter. Die Befruchtung findet ja schon ganz am Beginn des Eileiters statt. Also das heißt, die Verschmelzung von Samen und Eizelle ist im äußeren, ausgeweiteten Teil des Eileiters. Und ab dann kommt ja nichts mehr von außen hinzu, also ab dann sprechen wir von einem Menschen. Und wenn also der Transport zur Gebärmutter nicht stattfinden kann, dann stirbt das kleine Menschlein im ganz frühen Stadium ab. Das wäre eine frühabtreibende Wirkung. Und der vierte Wirkfaktor ist die sogenannte Nidationshemmung. Nidation ist die Einnistung der befruchteten Eizelle in der Gebärmutterschleimhaut. Es wird verhindert, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und dadurch kann sich die befruchtete Eizelle, also der neue Mensch, nicht einnisten und stirbt dann auch. Also es ist wie, man kann sagen, es ist kein Kinderzimmer vorbereitet und Menschlein wird rausgeschmissen. Diese beiden Wirkfaktoren sind eine Abtreibung im frühesten Stadium. Sie sind es natürlich nicht im Sinne von, ich weiß, ich bin schwanger und ich gehe jetzt zum Arzt und lasse eine Abtreibung vornehmen. Aber es ist dennoch so, dass wir es als Frühabtreibung bezeichnen können. Ich wäre sehr vorsichtig damit, den Frauen ein schlechtes Gewissen einzureden, aber ich bin überhaupt nicht vorsichtig damit, darüber zu informieren. Also es ist wichtig, dass Frauen, die hormonell verhüten, darüber Bescheid wissen, wie das denn überhaupt funktioniert, was da in ihrem Körper abläuft. Und dann habe ich schon häufig erlebt, dass Frauen gesagt haben, hätte ich das bloß vorher gewusst, dann wäre das für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Das trifft übrigens auch auf die Spirale zu, die früh abtreibende Wirkung.
Ja, die Spirale, das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass die Pille, wirkt dann jede Pille auf diesen vier Prinzipien? Oder?
Also jegliche hormonelle Verhütung hat diese Wirkmechanismen. Die kommen natürlich nicht immer zum Tragen. Also wenn es funktioniert, dass der Eisprung unterdrückt wird, dann braucht man die anderen Wirkfaktoren nicht. Aber es gibt Berechnungen, dass das eben doch sehr häufig nicht funktioniert und die Pille wird oder die hormonelle Verhütung wird weltweit von sehr vielen Frauen und über viele Jahre oft eingenommen. Und wir müssen leider davon ausgehen, dass es dadurch zu sehr vielen Abtreibungen eben im frühesten Stadium kommt, ohne dass die Frauen das wissen.
Ja. Okay, ja, genau das wollte ich wissen, weil das wird so nicht aufgeklärt vom Frauenarzt. Es geht immer darum, dass der Eisprung unterdrückt wird und dass es erst gar nicht zur Verschmelzung kommt.
Also ich habe schon Beipackzettel von Pillenpräparaten gelesen, wo zumindest die Nidationshemmung erwähnt ist. Aber es ist nicht immer so. Also in der Fachinformation für den Arzt steht es auf jeden Fall und der Arzt müsste es wissen, aber ja.
Ja, okay, vielen herzlichen Dank.
Gerne. Dankeschön für den Anruf. Ihnen alles Gute. Dann haben wir noch ganz kurz Zeit für Herrn Werle aus Regensburg. Guten Morgen.
Weppler. Mein Name ist Weppler.
Ja, Weppler, richtig.
Gewusst, wie das Buch heißt. Das ist ja Symbol zu diesem Thema.
Die Bücher, genau, da werden wir auf jeden Fall auch beim Hörerservice hinterlegen noch. Sie müssen mir eine kurze Zeit geben. Ich habe gerade festgestellt, es steht noch nicht im Netz, aber ich stelle es jetzt gleich rein. Verschiedene Tipps für Bücher und auch die App, das kommt alles bei uns ins Netz. Das finden Sie dann unter horeb.org in dem Programm. Wenn Sie ins Programm von heute gehen, auf die Sendung, da gibt es ein Infofeld, da wird das dann in einer Stunde spätestens drinstehen. Oder Sie rufen beim Hörerservice an, das ist die 08328 921 110. Auch dem Hörerservice müssen Sie noch kurz Zeit geben, bis ich das eingetragen habe. 08328 921 110. Da werden dann diverse Tipps drinstehen für Kurse, aber auch für Literatur. Jetzt aber doch nochmal der Name von empfohlener Literatur, Frau Weder.
Genau, also unser Lehrbuch ist von Josef Rötzer und Elisabeth Rötzer, Natürliche Empfängnisregelung, die symptothermale Methode, der partnerschaftliche Weg. Das ist ein Taschenbuch, es ist zum Selbststudium geeignet, es hat einen im ersten Teil die rot markierten Seiten, das ist das, was man wissen muss, um sofort einsteigen zu können, und das andere, das weitere dann vertiefendes Hintergrundwissen.
Bitte nochmal den Titel genau.
Noch einmal?
Natürliche Empfängnisregelung.
Natürlich.
Darunter finden Sie es. Rötzer und natürliche Empfängnisregelung.
Herr Weppler, wenn Sie nochmal Nachfragen haben, können Sie dann gerne auch in Kürze dann im Hörerservice anrufen. Ich sage nochmal die Nummer 08328 921 110. Vielen Dank Ihnen, Frau Wehler, für diese Einführung in die Grundgedanken der natürlichen Empfängnisregelung nach Professor Dr. Rötzer. Vielen herzlichen Dank. Noch einmal auch der Hinweis auf die Mediathek. Sie können gerne diese Sendung weiterempfehlen, auch gerne an junge Paare einfach weiterempfehlen. Und da werden auch die Kurse, wir werden die Kurse auch einstellen. Übrigens bekomme ich gerade auch noch von Frau Wehler natürlich zugeflüstert. Das stimmt, die Kurse habe ich nicht erwähnt. Vielleicht sagen Sie ganz kurz etwas, wo kann man einen Kurs machen?
Ja, also über die Homepage www.iner.org finden Sie immer aktuelle Kursangebote. Es gibt Online-Kurse, es gibt Präsenzkurse. Und wenn man keinen Kurs in der Nähe findet, der vom Termin her passt, kann man immer auch über unsere Landesstellen nochmal nachfragen, ob es nicht doch noch jemanden in der Nähe gibt, der vielleicht einen Kurs halten würde.
Alle Infos nochmal horeb.org und dann Programm, die Lebenshilfe von heute, daneben das Infofeld. In Kürze werden Sie da alle Hinweise finden. Vielen Dank, Frau Wehler. Es war sehr schön, dass Sie hier waren. Wir freuen uns vielleicht auch nochmal später mehr von Ihnen zu hören. Alles Gute und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann noch einen gesegneten Tag wünscht Gabi Fröhlich.